Herzlich willkommen bei Praktisch Theoretisch, dem Wissenschaftspodcast aus der Uni Bielefeld, in dem wir praktische Fragen stellen, die wir dann mit wissenschaftlicher Theorie beantworten möchten. Wie immer mit dabei ist Rebecca.
Hallo.
Und ich bin Stefan. Immer wieder gibt es Wissenschaftsbereiche, die wir in den 3 Jahren unseres Podcasts noch gar nicht abgedeckt haben. Heute soll es daher um Musikwissenschaft gehen. Es ist ja total naheliegend, dass wir als auditives Medium uns endlich mal mit der Frage beschäftigen, wie man sich eigentlich wissenschaftlich mit Musik auseinandersetzen kann. Und zur Frage, was ist eigentlich Musikwissenschaft, haben wir uns die beiden Macher des Wissenschaftspodcasts Musikgespräch eingeladen. Sien Prieske und Daniel Siebert. Hallo Sien, hallo Daniel.
Hallo ihr beiden.
Hallo.
Als erstes würden wir natürlich gerne von euch wissen, warum ihr euch damals dazu entschlossen habt, Musikwissenschaft zu studieren. Also vielleicht könnt ihr etwas über euren Werdegang erzählen und euch damit quasi gleich selbst vorstellen.
Fang du doch an, Daniel.
Boah,
ja, dann können wir das gleichzeitig auch noch verbinden mit ein bisschen Historie zur Universität in Berlin.
Ja, es war ganz unromantisch bei mir, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, Ich bin in Berlin aufgewachsen, geboren und lebe hier immer noch. Habe mich noch nicht so wahnsinnig viel weit fortbewegt in meinem Leben. Zumindest nicht wohnortsmäßig. Und habe dann hier Abitur gemacht. Das war so Anfang der 2000er Jahre, so um Millennium rum. Und damals war die Situation so, ich habe ziemlich gut Fagott gespielt damals.
Das hört man selten.
Und ein komischer Vogel, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls habe ich Fagott gespielt.
So ein cooles Instrument als Teenager.
Mein Sohn ist jetzt 12 und als ich 12 war, habe ich Fagott gespielt und war im Schachverein. Und mein Sohn kommt so manchmal auf mich zu und sagt, ey Papa, du hast Fagott gespielt und warst im Schachverein. Ey, du warst bestimmt total die coole Socke, wa? Und ich sag so, egal. Jedenfalls habe ich Fagott gespielt, ziemlich gut und hatte aber auch die Werbe oder die hatte halt wirklich die Möglichkeit, Fagottist als Hauptfach zu studieren. Und hatte in der Tat da eine Aufnahmeprüfung dann auch gemacht an der UdK. Hab diese aber unter merkwürdigen Umständen nicht bestanden. Also insofern, um das mal kurz, ich hatte da ein paar Connections, um das kurz auszuführen, es war so, dass ich halt, dass mir von vornherein gesagt wurde, dass die UdK in diesem Semester keine Studentinnen aufnimmt, aber auch eine Prüfung machen muss. Wo ich auch dachte so, ey, super, voll geil. Und dann war es so, dass ich halt zu jener Zeit, meine Frau würde jetzt sagen, ich war nicht vorzeigbar zu jener Zeit. Also ich war durchaus auch subversiv und charakterlich bin ich durchaus auch ein bisschen extrovertiert und das fand ich alles furchtbar und es stank mir und so, das fand ich nicht gut. Und damals war das so, graue Vorzeit, pre-Bologna, dass man, dass Musikwissenschaften NC-frei war. Das heißt, du konntest dich an der FU, an der HU und an der TU damals auch noch, konntest du dich bei Musikwissenschaften und vergleichende Musikwissenschaften, hieß das an der FU, einfach NC-frei einschreiben. Das heißt, für alle jüngeren Semester hier unter uns, man ist einfach hingegangen, hat sich einen Stempel geholt, hat eine BVG-Karte bekommen und hat gesagt, geil, ich bin Student. Und es hat keine Sau interessiert, ob du da bist oder nicht, um es mal so ein bisschen verlapsig zu sagen. Jedenfalls habe ich dann Soziologie habe ich dann auch gemacht, da musste ich mich dann allerdings, da gab es einen NC, da bin ich aber reingekommen, so doof war ich nicht. Habe dann Musikwissenschaften, vergleichende Musikwissenschaften und Soziologie studiert, so. Auf dem Papier. Und ja, dann bin ich mal hingegangen und fand es ganz spannend. Und ja, 20 years later sitze ich hier. Bin Musikwissenschaftler, promoviert, habe einen eigenen Podcast. Also das war der Werdegang. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie gezielt Musikwissenschaftler geworden, sondern man fängt dann halt einfach irgendwie was an und versucht es. Und wenn es einem gefällt, bleibt man dran kleben.
Und du wolltest jetzt nicht dann nochmal irgendwie versuchen, Fagottist zu werden oder an der UdK oder irgendwie?
Nein.
Also das war dann wirklich gegessen, so das Thema.
Nee, das war gegessen. Diese strukturellen Erlebnisse dort haben mich einfach, das hat mich abgeturnt.
Kann ich verstehen.
Aber ich mache immer noch ganz gern Musik.
Und was war Promotionsthema?
Ich habe in Köln promoviert mit dem Titel Musik und Globalisierung. Also Musik im Zeitalter der Globalisierung.
So heißt das Buch,
ja,
ne?
Kannst du kaufen. Ist bei euch in Bielefeld.
46,90 bei Transcript.
Genau, ist bei Transcript erschienen.
Da muss es aber auch ein bisschen noch anteasern, warum man es kaufen sollte.
Na, es ist einfach ein schönes, kurzes, nettes Buch, was ich versucht habe, relativ leicht verständlich zu schreiben. Also es ist jetzt nicht so der große Deep-Wissenschafts-, keine Sau versteht's Brocken, sondern es ist halt versucht, auch wirklich ein bisschen leicht das Ganze zu umfassen und auch überschaubar vom Umfang her. Ich habe 3 Fallstudien und habe mich mit soziologischen Thesen beschäftigt, wie sozusagen Parameter der Globalisierung sich in Musik darstellen lassen.
Die Fallbeispiele sind eigentlich auch ganz schön, weil du da ja sehr kontrastiv unterwegs bist, ne? Also du hast zum einen irgendwie ein Ska-Fallbeispiel,
genau.
Du setzt dich aber auch mit Stockhausen auseinander.
Ganz genau. Also Stockhausen jetzt im Zusammenhang mit dem Begriff der Transnationalität, weil, genau, das halt in die Ende der 60er Jahre sehr gut passte. Und Ska habe ich einfach als Beispiel genommen für so ein klassisches transatlantisches, so eine Hybridform, wie Musik entsteht und wie sie halt sozusagen weiter verortet wird, und mache so Begriffe wie Enttraditionalisierung und Entbettung daran. Und dann habe ich halt noch die, habe ich dann noch die Umbrella Category World Music genommen, also wie sozusagen dann von der Genreperspektive auch versucht wird, solche weltumspannenden Dinge zu fassen. Also es sind einfach 3 unterschiedliche Perspektiven.
Finde ich natürlich gleich wieder total interessant. Als Literaturwissenschaftlerin, da gibt es ja auch so einen Forschungszweck zur Weltliteratur. Und das ist wahrscheinlich relativ ähnlich wie damit, was für Fragen man an sowas rangeht. Vielleicht können wir da ja nochmal drauf zurückkommen. Aber was ich mich noch kurz gefragt habe, hast du die dann auch so eingereicht? Oder hast du die für die Publikation quasi so ein bisschen leichter, lesbarer gestaltet? Oder war das quasi für die PrüferInnen? Das ist ja immer sehr unterschiedlich, je nachdem, ne, wer einen da so begutachtet.
Nee, hab die so eingereicht. Hab die so eingereicht und dann habe ich sie über Transkript veröffentlicht.
Sehr gut.
Ende. Ist aber auch schon wieder jetzt 7 Jahre her, meine Güte.
Ist das wie so ein verflixtes 7. Jahr auch mit der Dissertation, so wie bei so Beziehungen?
Nee, also natürlich ist man, also wenn ich eine Bemerkung noch sagen darf, also es ist in der Tat so, dass natürlich Texte, die 7 Jahre alt sind, die von dir oder von einem selbst geschrieben sind, man hat natürlich da immer ein sehr ambivalentes Verhältnis zu seinem eigenen Text. Also es ist so, dass ich halt dann irgendwie Tage gibt, wo ich mir halt irgendwie, also so gerade so die Anfangszeit, so die ersten 2 Jahre, dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß, den du da geschrieben hast? Und dann gibt es halt Phasen, wenn man das wieder aufschlägt, wo man sich denkt, so, ah, das ist eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich nett.
Das kenne ich.
Und aber im Endeffekt ist natürlich die ganze Art und Weise der wissenschaftlichen Behandlung dieses Themas würde ich natürlich 7 Jahre später ganz anders machen. Also im Endeffekt könnte ich das komplett neu schreiben, weil sich ja meine Sprache und meine Gesamtidee einfach auch verändert hat.
Manche machen das, ne? Ich hab kürzlich mit Martin Stokes gesprochen.
Ja?
Martin Stokes hat ja seine Dissertation, The Arabesque Debate,
ja?
Hat er knapp 10 Jahre später quasi nochmal, also einen ähnlichen Ansatz, die ähnliche Idee komplett, ja, neu überarbeitet und dann auch als Buch wieder veröffentlicht, anderem Titel auch.
Wenn du mir eine Tüte Zeit schenkst, irgendwie, dann mache ich's.
Ist schwer, habe ich selber gerade nicht so richtig.
Ja, damit sind wir auch bei dir, Sien. Wie war denn dein Weg in die Musikwissenschaft?
Ich versuche mich kurz zu fassen. Die Gemeinsamkeit, die Daniel und ich, glaube ich, beide haben, ist, dass ich auch kurzzeitig überlegt hatte, ob ich Richtung Musikpraxis gehe, und ich glaube, das ist auch was für Musikwissenschaft relativ typisch ist, weil die meisten auch nicht so wirklich eine Ahnung haben, was denn Musikwissenschaft ist. Weil das heißt,
du warst auch ein begnadeter Fagottspieler.
Ja, aber auch da nicht so richtig, weil was tatsächlich eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Musik bedeutet, das lernt man halt nirgendwo. Das wird auch in der Regel nicht im Schulunterricht durchgenommen. Und von daher hatte ich nicht so richtig eine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich hatte vorher überlegt, ob ich Musik auf Lehramt studiere, und habe dann während meines Zivildienstes viel auch Musik gemacht, in unterschiedlichen Bands und Ensembles gespielt. Ich bin Gitarrist als Hauptinstrument, habe aber auch Klavierunterricht genommen, und ich habe irgendwie gemerkt, okay, dieses Stücke lernen, um dann durch irgendwelche Prüfungen durchzukommen, das ist nicht mein Ding. Und ich habe dann mit meinem damaligen Gitarrenlehrer auch gesprochen, und der sagte, Sien, du bist ein guter Gitarrist und du hast eine schnelle Auffassungsgabe, was Musik angeht. Wenn du dich mit Musik auseinandersetzen möchtest, aber nicht 8 Stunden jeden Tag ein Instrument üben möchtest, dann mach doch Musikwissenschaft, kann man auf jeden Fall was draus ziehen. So. Und dann habe ich gedacht, okay, bewerbe ich mich auf Musikwissenschaft. Und damals, das war dann Post-Bologna, wo ich es ja anknüpfe an Daniel, also schon Bachelor-Master-System, da gab es an der Humboldt-Universität einen Bachelor-Studiengang Musik und Medien. Und in denen habe ich mich eingeschrieben. Das war dann quasi Musikwissenschaft und Medienwissenschaft zu gleichen Teilen. Und dazu musste man noch ein Zweitfach wählen. Und ich hatte mich eigentlich auf Deutsch beworben. Hab einen 1,3er-Abi-Schnitt gehabt, aber mit 1,3 kommst du an der Humboldt-Uni zumindest damals, 2009, nicht in Deutsch rein. Und dann haben sie mich in germanistische Linguistik gesteckt, was eigentlich auch ganz schön war, weil Linguistik mir dann doch ganz gut gefallen hat. Das ist halt quasi wie Deutsch, nur ohne Literaturwissenschaft, also nur Sprachwissenschaft. Und genau, dann habe ich die drei Fächer studiert und dann den Master einfach drangehangen und dann ein paar Jährchen was anderes gemacht und dann gesagt, ich promoviere nochmal.
Und was war dein Thema?
Promotion? Ich bin ja noch nicht fertig, ne? Ich bin ja am Schreiben gerade.
Erinnerst du es noch?
Ich schreibe zu Musik im Fluchtkontext und begleite hier, oder jetzt muss ich eigentlich schon über die Vergangenheit sprechen, weil so die Feldforschung abgeschlossen ist. Ich habe mehrere geflüchtete Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet und schaue, wie sich ihr Ankommen in Berlin in musikalischen Praktiken widerspiegelt, was für Begegnungsräume Musik erschafft, auch was für Musikpraktiken verloren gehen durch Zwangsmigration. Genau, und mal gucken, wenn das alles gut läuft, dann kommt nächstes Jahr das Buch. Dann schreibe ich, dann hole ich mir auch eine KDW-Karte und lass da Dr. Sien Prieske draufschreiben.
Das war im Off, das haben wir nicht aufgenommen, die KDW-Geschichte.
Ach so, oh, das war im Off.
Ups, ja, ja. Insider.
Im Vorgespräch hat Daniel geteasert, dass auf seiner KDW-Karte Dr. Daniel Siebert draufsteht.
Ja, jetzt muss ich die Geschichte ja noch wieder erklären.
Damit du nicht zu versnobbt
rüberkommst. Ja, genau, das ist egal. Aber es war nicht meine Schuld. Sagen wir es mal so, ich kürze es ab. Ja? Ich bin eigentlich gar kein Snob.
Aber du kannst schon, dann mach ruhig das Zitat nochmal von der netten Dame, die Karte ausgestellt hat, weil das ist ja irgendwie auch ganz rührend gewesen.
Ja, nee, jedenfalls war das so, na gut, dann erzähle ich das jetzt nochmal kurz, als kurzes Off-Topic. Also ich wohne ganz in der Nähe vom KDW in Berlin und da bin ich halt relativ häufig, weil das nächstgelegene Kaufhaus ist und bin da auch ganz ungeniert und mag es da auch. Gute Dienstleistung, guter Service. Jedenfalls habe ich mir diese KDW-Karte geholt, weil man da Vergünstigungen bekommt. Und dann sagte die Dame irgendwie, ne, man schreibt ja dann immer, die sagt dann immer, sagen Sie mir mal Ihre Adresse und Ihren Namen, bla bla bla. Und dann sagte die halt Titel und ich druckste so rum und sagte so, eigentlich Doktor, aber das ist jetzt für die KDW-Karte wirklich irrelevant. Und sie guckte mich ganz ernst an, die Verkäuferin, und sagte, Herr Dr. Siebert, Ehre dem Ehre gebührt. Wir schreiben hier definitiv Doktor auf. Und dann war es geschehen.
Da hätte man ja auch nicht mehr sagen können, nein, weißt du? Das wäre dann auch gar nicht mehr bescheiden gewesen, sondern das wäre dann eigentlich wieder so eine Nichtachtung von ihrer Wertschätzung gewesen. Also eigentlich war es das Einzige, was du tun konntest.
Hat sie das denn kontrolliert? Musstest du was vorlegen?
Nein.
Hätte sie einfach geglaubt. Professor Doktor und noch Doktor HC vielleicht auch nochmal dran.
Mult. Nee, sie jetzt, ich habe KDW da, also so, das ist, da glaubt man einem.
Dann kann ich mir jetzt schon die Doktor
gerade. Ja, ich weiß nicht, ob man dir glaubt. Also mit dem Hemd,
sicherlich nicht.
Tigerhemd, du Tiger heute.
Ich habe ein Tigerhemd an, es ist unglaublich warm in Berlin heute.
Ja, wir können es leider fast nicht sehen, weil die beiden in einem kleinen Zwielicht hier sitzen in unserem Zoom-Meeting.
Ja, ist immer.
Habe ich in Hamburg gekauft, ist aus Bio-Baumwolle.
Cool.
Made in Portugal. Und ist so grün und hat so kleine Tiger drauf.
Es hat wirklich Tiger drauf.
Ja, ich weiß.
Nee, das mit dem Doktortitel, also ich habe das auch mal versucht zu begründen, wenn ich mal ganz kurz darüber reden darf, ihr Lieben. Vielleicht liegt es daran, dass ich aus einer bildungsfernen Schicht komme. Also so, das ist so ein bisschen, ich bin ja, dadurch, dass ich ja, dass ich aus einer Arbeiterfamilie komme und aus einer, wie gesagt, einer nicht akademischen, weit entfernt, ich glaube, meine Oma weiß gar nicht, was ein Doktortitel ist, so in dem Sinne. Ne?
Wobei schon Musikerfamilie.
Ja, auch Musikerfamilie.
Aber dein Vater, der hat Musik studiert, oder? Und dein Opa?
Ja,
und dein
aber
Opa auch?
Mein Vater hat ja gar keinen Abschluss.
Ach, hat er nicht fertig studiert?
Nee, aber das war damals in den 60er Jahren auch nicht so relevant.
Egal, ja.
So, also ich bin erste Generation mit Abitur, einziger mit Doktortitel überhaupt. Und da ist man halt so ein bisschen, da ist man halt so ein bisschen Prolo, so ein bisschen neureich. Also ich bin da auch wirklich ein bisschen stolz drauf und trage den auch mittlerweile eigentlich ganz gerne. Also ich habe das versucht immer so zu begründen, so. Aber ich bin ja eher so die so, ey, ich hab Geld, ich kauf mir Picaldi-Jacke Generation, so, ja. Weißt du? Und
kam das nicht erst später?
Ja, wie auch immer, nein, aber also ich habe das versucht zu begründen, warum man sozusagen, also ich habe es immer nicht verstanden, warum man sich für den Doktortitel schämt. So.
Ja, verstehe ich.
Aber voll gut, weil ich finde, das ist so ambivalent. Also gerade wenn man als so ein ArbeiterInnenkind ist, ich habe das zumindest auch immer wieder, man sollte eigentlich stolz sein, deswegen finde ich das total gut, wenn man das schafft. Aber ich habe immer schon ein bisschen so diesen Privileg-Schuldgefühl-Ding schleppe ich immer so ein bisschen mit mir rum.
Ja, ist ein lebenslanger Diskurs, den man da führt.
Ja. Auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben, weil ich auch aus einer nicht-akademischen Familie komme, auch quasi Erster mit Abitur, Erster, der an der Uni war und dann bald hoffentlich Erster mit Doktortitel. Und vielleicht bin ich vom Typ her anders oder andere Generation. Ich weiß nicht, ich trage das mit einer gewissen Demut gerade alles so. Und es ist für mich auch teilweise irgendwie schwer, das dann so einzuordnen, weil natürlich ein Großteil meiner Familie auch nicht so richtig weiß, was ich da mache oder keine konkrete Vorstellung davon hat. Und gleichzeitig ist das dann auch immer eine Herausforderung, wenn man sich in so akademischen Kreisen bewegt, in denen halt dann so eine alte AkademikerInnen Familien sind, wo die Leute zumindest irgendwie als Lehrerin oder Lehrer gearbeitet haben seit Jahren. Da habe ich manchmal das Gefühl, da fehlt so ein bisschen Akzeptanz mir gegenüber. Ich fühle mich da manchmal so ein bisschen als so ein Outsider aufgrund meiner Herkunft. Aber vielleicht bilde ich mir das auch ein. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin in einer Kleinstadt in Schleswig-Holstein aufgewachsen. Und Kleinstadt bringt dann auch immer das kleinbürgerliche Milieu so ein bisschen mit. Und
ist super, können wir da eine Sendung drüber machen?
Habe ich mich auch immer so ein bisschen irgendwie als Outsider gefühlt.
Ich weiß nicht, liebe Rebecca, lieber Stefan, sehr spannendes Thema. Was wolltet ihr noch für Fragen stellen bezüglich unserer Wissenschaft?
Na, aber ich meine, das ist, glaube ich, trotzdem ganz, ganz, also es ist ja für den gesamten Wissenschaftszweig und Akademia als solche, glaube ich, eben für Menschen, die aus einem anderen Kontext kommen und auch nicht von klein auf mit diesem akademischen Habitus irgendwie in Berührung gekommen sind, wird es, glaube ich, immer so ein bisschen so eine Fremderfahrung sein, ne? Also, dass man immer so ein bisschen denkt, okay, die haben das alle irgendwie schon so mit der Muttermilch aufgesogen, wie man sich hier so. Und ich finde deswegen, also ich mache das auch manchmal aus Protest, dass ich bestimmte Formulierungen trotzdem noch benutze, die so ein bisschen alltagssprachlicher sind, einfach in solchen Kontexten, weil es mich so sehr nervt, dass es irgendwie so ein sehr eingetrampeltes Verhalten ist, was man irgendwie immer noch reproduziert und wo auch Doktorandinnen, die gerade erst anfangen, das alles so adaptieren und so nachmachen, ihren Doktorvätern und Müttern. Und das stört mich einfach sehr. Und ich glaube, das ist ein sehr toxisches Umfeld für viele Menschen. Und ich glaube, das ist immer ein wichtiges Thema, weil wir ja auch häufig darüber sprechen, wie Wissenschaft funktioniert, wie das wissenschaftliche System funktioniert. Deswegen ist es, finde ich, ein super Thema. Aber tatsächlich sind wir jetzt schon am Anfang richtig schön deep eingestiegen.
Ja, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu diesem Privileg, weil das erzählt man ja natürlich auch, hast du ja gerade gesagt, Rebecca, also wenn man einsteigt in die Wissenschaft, kriegt man irgendwie gesagt, ja, dass das irgendwie ein Privileg vielleicht ist und man kann da vielleicht an tollen Stelle auch arbeiten, wie wir ja auch irgendwie, wir hatten ja Stellen im SFB und aber der Weg dahin fühlt sich dann mal mehr, mal weniger nicht so privilegiert an, wenn man dann eben auf Stipendien sitzt oder sich eben um neue kurze Verträge kümmern muss und so weiter. Deswegen würde ich schon sagen, also wenn ich den Doktortitel dann irgendwann auch tragen darf, ich glaube, Frau Volz, dann wäre ich, glaube ich, auch stolz drauf, weil das eben auch ein Weg ist, der mit Entbehrung ist das ein Wort, verbunden ist. Deswegen, also das fühlt sich teilweise eben nicht toll an auf dem Weg dahin und das geht sicherlich nicht nur mir so, sondern es ist eben ein Leidensweg und das Privileg, wie gesagt, das ist einerseits ist es eine tolle Sache, andererseits ist es manchmal auch nicht so toll, im Wissenschaftsbetrieb zu sein.
Vielleicht trennt sich das da auch so ein bisschen nach dem Studium. Also ich habe das Gefühl, im Studium, da sind die Leute, haben vielleicht teilweise noch einen anderen Bildungshintergrund auch vielfach. Mhm. Und ich sag mal, die Schlauen, die wissen, was es bedeutet, mit viel Geld zu leben, die gehen dann in der Regel nicht weiter Richtung Wissenschaft, weil Wissenschaft einfach auch schlecht bezahlt ist. Und wir reden hier dann, also ich habe ja auf dem Stipendium promoviert über lange Zeit und das sind dann 1450 Euro, die du jeden Monat bekommst. So. Und mit Anfang 30 davon zu leben. Und da ist noch nicht irgendwie Rente mit drin oder so. Ich habe dann einen Teil davon auch immer noch beiseite getan, um irgendwie ein bisschen freiwillig in die Rentenversicherung einzuzahlen und so. Ja, mit dick Asche ist es da einfach nicht getan im Wissenschaftsbetrieb. Und auch die Qualifikationsstellen, das sind dann ja in der Regel 50% Stellen irgendwie, zumindest im geisteswissenschaftlichen Betrieb. Und da gehst du auch mit 1,5 netto nach Hause.
Zum Glück sind wir ja alle demnächst Podcast-Millionäre.
Garantiert
nicht.
Das
ist wieder eine gute Überleitung zum Thema. Ihr habt ja auch einen Podcast und wir haben uns den natürlich auch angehört und haben dann festgestellt, dass es alle Folgen, ja, fast alle Folgen. Und ihr nehmt ja ziemlich häufig auch so zum Beispiel historische Perspektiven ein. Das haben wir auch gehört, dass Scenes Arbeit, also dass deine Arbeit auch so eher so, also kulturwissenschaftlich angehaucht ist. Und damit werden wir eigentlich bei der Frage, was ist eigentlich, also was macht eigentlich das Studium der Musikwissenschaft aus? Also was ist Musikwissenschaft eigentlich? Weil Geschichte und Kulturwissenschaft ist es ja nicht.
Das kann man nicht kurz beantworten. Die Musikwissenschaft ist ein sehr breit gefächertes Feld und sehr methodisch übergreifend und fischt letztlich eigentlich irgendwie in allen großen Fachbereichen so ein bisschen mit. Das erklärt sich schon alleine daraus, dass, wenn man sich überlegt, dass früher in Berlin das wirklich so war, dass die TU Musikwissenschaften angeboten hat und das galt dann, ging eher unter den Fachbereich Naturwissenschaften. Bei uns war es Geisteswissenschaften, Fachbereich Geisteswissenschaften. Also es gibt einfach unterschiedliche Perspektiven, wie man an Musik rangeht. Musikwissenschaft ist im Endeffekt aus meiner Perspektive, dementsprechend ist es halt schwer, da allgemein ein Urteil zu fällen. Deshalb sage ich das jetzt einfach mal, wie ich das denke. Also für mich ist es eine Geisteswissenschaft und eine Geisteswissenschaft zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, wie man Probleme behandelt, dass man hinter den Vorhang schaut, und dass man ein Subjekt, in dem Fall dann die Musik, entsprechend aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfach analysiert, beschreibt. Und da gibt es halt ganz unterschiedliche Methoden. Also im Endeffekt ist der Gegenstand Musik. Und was man daraus macht, das zeigt dann die Methode. Also man kann, weiß nicht, Sine, nimm dir mal jetzt irgendwie ein historisches Stück, was weiß ich, Beethoven, Eroica, kann man untersuchen analytisch. Dann geht man halt ganz deep ins Notenwerk rein und schaut sich an, wie Musik funktioniert. Man kann es aber auch emotional untersuchen, man kann es psychologisch untersuchen, man kann es auch klangkörpertechnisch untersuchen, also man kann es naturwissenschaftlich untersuchen, man kann es ganz klassisch historisch. Eroica ist ein gutes Beispiel. Man kann es halt kultursoziologisch auch untersuchen.
Sozialhistorisch.
Warum hat Beethoven das geschrieben? Was hat er bewirkt? Etc. Dementsprechend hat man da viele Möglichkeiten, wie man an sowas rangeht. Aber der Korpus beinhaltet im weitesten Sinne eigentlich immer die Musik.
Ja. Wir haben auch eine Podcast-Folge gemacht zu Was ist Musikwissenschaft und versuchen das auch so ein bisschen zu diskutieren, weil das natürlich auch dann unterschiedliche nationale Traditionen gibt. Ja. Und ich arbeite irgendwie teilweise auch mit Leuten zusammen, die Musik erforschen, sich selber aber als Medienwissenschaftler begreifen zum Beispiel. Also wir werden, kann ich glaube ich schon mal ankündigen, jetzt in der zweiten Jahreshälfte 2022 auch eine Folge mit einer Musikpsychologin machen, wo wir dann auch merken, dass natürlich so eine Einschränkung auf Geisteswissenschaft dann auch schon wieder zu eng wird.
Absolut.
Zumal, ja genau, weil sie halt dann sehr stark eben auch empirisch, psychologisch, teilweise neurologische Ansätze verwendet. Und wahrscheinlich, und das ist, glaube ich, so eine Tendenz, die ich in dem Fach auch beobachte, ursprünglich vor allem im akademischen Bereich als historische Musikwissenschaft verstanden und dann als vergleichende Musikwissenschaft hat sich Musikwissenschaft in den letzten Jahren, glaube ich, enorm geöffnet und ganz stark auch interdisziplinäre Blickwinkel gesucht. Und ja, letzten Endes könnte man dann fast alles, was irgendwie Musik als Untersuchungsgegenstand hat, als Musikwissenschaft auch bezeichnen. Dafür wäre ich zumindest offen.
Ja.
Andere würden mich dafür schelten.
Es gibt halt ganz, also so eine Gretchenfrage in der Musikwissenschaft ist immer, müssen Musikwissenschaftler Noten lesen können? eine ganz berühmte Frage, die sich halt stellt, über die ich halt schon nächtelang gestritten und gezecht habe mit Kolleginnen. Ja. Also versucht die mal zu beantworten. Ja.
Ich wollte es gerade sagen, wie beantwortet ihr die für euch?
Wenn ich jetzt als Historiker eine Biografie über Richard Wagner schreibe, dann wüsste ich ja schon, wie ich das machen würde. Also ich würde mir erstmal ganz viele Bücher durchlesen, Literatur über Richard Wagner, die es schon gibt. Dann würde ich vielleicht mir versuchen, neue Quellen zu erschließen. Und würde dann eben, ja, mir so das Leben von Richard Wagner, würde versuchen, eben so möglichst gut nachzuvollziehen. Wie wäre dann so der musikwissenschaftliche Zugang dazu? Ist es dann total ähnlich oder würdet ihr dann eben mehr auf die Stücke, also dass er geschrieben hat, eingehen? Weil das könnte ich ja zumindest als Historiker nicht leisten, weil ich eben keine Noten lesen kann und auch keine Ausbildung genossen habe. Habe ich das jetzt damit eigentlich ganz gut erfasst oder
ja,
was würdet ihr sagen?
Also eine sehr gute Frage, also eine sehr spannende Geschichte und da muss man sich dann schon auch irgendwie bekennen. Mal gucken, ob wir da einer Meinung sind, Sine. Ja. Bin sehr gespannt.
Ja.
Richard Wagner, hast du dir ein sehr, sehr schönes Thema ausgesucht. Viel Spaß, Stefan. ich empfehle im Deutschen Historischen Museum die Ausstellung zu Wagner und die Deutschen, läuft gerade in Berlin hier.
Ich habe mir die Marx-Ausstellung angesehen, die ist da oben drüber. Ah, die fand ich als Wirtschaftshistoriker war es für mich naheliegend.
Aber, okay. Aber interessant, die beiden dann ja. So im gleichen Museum.
Das stimmt. Die sind ja auch zusammen konzipiert, die beiden Ausstellungen.
Ich meine auch Zeitgenossen, ne?
Ja.
Teilweise,
ja.
Haben sie
anyway, das will ich jetzt nicht. Faktencheck kommt nach der Sendung. Also wenn ich jetzt dein Buch lesen würde, was du als Wirtschaftshistoriker über Richard Wagner schreibst.
Sagen wir mal Historiker fairerweise.
Ja gut, sagen wir mal, also wenn du jetzt, Stefan, als Historiker ein Buch über Richard Wagner schreiben würde, dann würde ich mir das durchlesen und würde mir denken, ja, das ist schön, so. Und mir würde ganz, ganz, ganz sicher, würden mir ganz viele Aspekte fehlen. Weil
neben den ganzen Rechtschreibfehlern natürlich.
Wegen den ganzen Rechtschreibfehlern natürlich. Erstens,
dafür gibt es ja ein Lektorat.
Da gibt es auch. Und nein, aber du würdest natürlich dann irgendwie, weiß ich nicht, über Tristan und Isolde schreiben oder halt irgendwie, dann hat er das gerade in Dresden gemacht oder keine Ahnung und die Tannhäuser.
Den historischen Kontext würde ich natürlich einbinden.
Genau.
Also ich würde wahrscheinlich sehr viel auch darüber schreiben, ja, was das für eine Zeit war, in
richtig,
der Richard Wagner gelebt hat.
Aber wenn es jetzt um Leitmotive geht, um Wagnerische oder um Liebesmotiv oder um Tristan-Akkord oder um Art und Weise, wie Wagner seinen kreativen Schaffensprozess geleistet hat, also wie er, was für eine Idee er hatte, was für eine Idee er vom Ring hatte, wie er versucht hat, das musikalisch darzustellen. So, und wenn man noch tiefer geht, wie man halt irgendwie, wie er seine Bläser gegenläufig zu den Glissandi der Streicher verarbeitet, um eine Emotion dadurch zu erzeugen, wie er es schafft, die Harmonik so weit voranzuschreiten, dass sich, Stichwort Tristan-Akkord, die Gelehrten immer noch darüber streiten, ob dieser Akkord nun aufgelöst wird oder nicht. Ne? Jetzt bin ich schon deep in der Musikwissenschaft drin. Das würde mir natürlich alles irgendwie fehlen. Und wenn ich jetzt dieses Buch als Musikwissenschaftler, also ne, du bist dann kein Musikwissenschaftler, sondern du bist dann ein Historiker, der ein Buch über Richard Wagner geschrieben hat. Das lese ich mir dann durch und wenn ich halt irgendwie über Richard Wagner forsche, dann werde ich sozusagen das halt irgendwie mir ansehen, was du gemacht hast und werde mir denken, ah, der Stefan ist ein kritischer Geist, das schreibt er gut, das schreibt er nicht so gut, hier legt er den Finger in die Wunde, das ist bla bla. Also ich würde das ja dann in irgendeiner Art und Weise bearbeiten für mich und verorten, aber du besitzt natürlich nicht die Expertise, weil du sie nicht besitzen kannst, dich näher mit dem Werk auseinanderzusetzen. Und da geht's
also
jetzt.
Also man kann sagen, dass die Fragestellung eigentlich ausschlaggebend ist, weil ich habe halt eine historische Fragestellung, während ihr dann eine musikwissenschaftliche Fragestellung habt und euch dann eher mit den Fragen beschäftigt, die du gerade aufgeführt hast.
Ja, wobei ich kann auch eine historische Fragestellung als Musikwissenschaftler sozusagen schreiben, dann würdest du wiederum auf der anderen Seite dann das lesen und mir denken, oh, da hat er aber Lücken, der Siebert. Aber auf der anderen Seite würde ich dann eher von dem Gelernten, also von der Musik kommen, um es mal plastisch auszudrücken.
Ja. Ich schaue so ein bisschen skeptisch, Daniel sieht das wahrscheinlich, ihr seht das
nicht, so,
weil wir so über Zoom
siehst du neutral,
sind,
freundlich aus. So.
Euch sehe ich neutral.
Ja,
ich
angeguckt, das ihn.
Ich habe auch noch den Pop-Filter hier so vor dem Mund.
Ach ja, stimmt.
Man sieht meinen Mund wahrscheinlich gar nicht.
Falls der kritischere Part von dir ist.
Ja, also ich würde auch eine historische Arbeit aus einer historischen Perspektive ins weite Feld musikwissenschaftlicher Auseinandersetzung, musikwissenschaftlicher Texte irgendwie stecken. Und ich weiß nicht, ob mir dann die werkanalytischen Perspektiven fehlen würden, weil ich schon auch glaube, dass Werkanalyse ein Teil von Musikwissenschaft sein kann, aber halt nicht essentiell ist. Also ich glaube zum Beispiel auch, um deine Frage von vorhin aufzugreifen, dass man auch gute Musikwissenschaft betreiben kann, ohne Noten lesen zu können. Aber, es kommt das Aber, es hilft, Noten lesen zu können. So wie, ich glaube, man kann auch in bestimmten Bereichen der Biologie gut arbeiten.
Ohne gut in Hause zu haben.
Nee, das nicht, aber ohne gut in Mathematik zu sein beispielsweise. Was ja auch so ein Ding ist, wo alle irgendwie eigentlich durch müssen. Also auch Noten lesen müssen im Musikwissenschaftsstudium noch fast alle durch. So, und nachher macht man vielleicht irgendwas, wo Mathe gar nicht gebraucht wird. Aber ich glaube, es hilft für die Verortung im Fach und für das Verständnis für einen größeren Fachbereich, dann Mathematik zu beherrschen. Und ich glaube, es hilft auch, Noten lesen zu können, aber man braucht es nicht zwangsläufig.
Und die Frage ist auch, was macht das eigentlich mit einem Noten? Also ich kann Noten lesen, weil ich einfach irgendwie natürlich, ne, wie alle Kinder, so erst Blockflötenunterricht, Altflöte, irgendwann so ein bisschen Klavier und solche Sachen. Also ich kann das, aber ich habe das Gefühl, zum Beispiel mein Mann hat sehr, sehr lange, also wirklich auch viel besser als ich jetzt so hobbymäßig irgendwie Geige gespielt. Und der hat halt einfach ein ganz anderes Verständnis für Musik und der hört ganz anders, also der kann einfach Sachen viel besser raushören. Und ich meine, das ist auch die Frage, ist das wichtig für manche Fragestellungen? Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie Scene dein Promotionsthema nehmen, dann kann man ja auch sich angucken, was weiß ich, könnte man ja auch ethnografisch machen oder wie auch immer, wie man Menschen begleitet und fragt, was auch Musik mit ihnen macht. Also was ist, also man könnte ja einen Fragebogen die ausfüllen lassen oder die interviewen oder was auch immer. Und das wäre trotzdem irgendwie eine musikwissenschaftliche Fragestellung im Sinne von, was kann Musik leisten auch, ne? Als wie du es irgendwie gesagt hast, als für dieses Ankommen oder für diesen Übergang oder wie auch immer.
Genau sowas habe ich auch gemacht. Also du hast gerade quasi meine Promotionsmethode beschrieben.
Ja, schön.
Genau, also ich arbeite ethnografisch zum Beispiel. Das finde ich auch
total musikwissenschaftlich, ne? Aber dafür wäre es jetzt vielleicht nicht so wichtig, Noten lesen zu können. Aber auch bei so einem, tatsächlich, wenn man halt sich so Wagners Werk anguckt, würde mir das dann schon auch eher fehlen. Also ich glaube, es ist wirklich total entscheidend, was für, also weil ihr jetzt beide vielleicht auch irgendwie soziologische, oder beziehungsweise war es bei dir auch, Sinn, auch Soziologie?
Ja. Im weiteren Sinne auch irgendwie.
Ne, wenn man das mitstudiert, dann lernt man ja auch den Blick auf so bestimmte Fragestellungen zu richten. Ja, und ich glaube, das ist echt ein super krass transdisziplinäres Feld. Also ich finde das irgendwie mega spannend. Und ich glaube, das kann man auf ganz viele Bereiche übertragen. Also in der Literaturwissenschaft wäre es immer so die Frage, ich habe auch viel Film- und Literaturanalyse gemacht in Komparatistik. Und dann ist ja auch immer die Frage, darf ich das eigentlich? Weil ich bin ja gar keine Filmwissenschaftlerin. Aber man kann natürlich die Fragestellungen, die man an Texte richtet, genauso gut an Filme richten, weil das irgendwie ein erzählendes Medium ist. Und du könntest ja wahrscheinlich auch sagen, Musik ist auch vielleicht ein erzählendes Medium. Und dann wiederum gucken, wie erzählt sie das, ohne dass man jetzt vielleicht 100%ig genau sagen kann, wie das zum Beispiel musikhistorisch einzuordnen ist oder so. Ne? Also ich glaube, da gibt es echt unendliche...
Es ist eine Sprache. Es ist eine Sprache, die man lernt und die man dann versteht. Und natürlich
Noten lesen,
meinst du? Noten lesen, ja. Und du kannst natürlich jetzt irgendwie ins Ausland fahren und die Sprache nicht sprechen und kannst dich dann mit Englisch und mit Händen und Füßen auseinandersetzen. Und wenn man aber die Sprache beherrscht, hat man einen anderen Zugang. Was heißt, das heißt nicht, dass dein Urlaub dann irgendwie doof ist, weil du die Sprache nicht sprichst. Oder das heißt nicht, dass man nicht, wenn man nicht Noten lesen kann, nicht trotzdem irgendwas machen kann. Ne? Aber es ist eine Sprache. Und wenn man diese Sprache beherrscht, dann hat man einen anderen Zugang. Ja.
Und bestimmte Musik kommt ohne Noten aus, da brauchst du dann halt wahrscheinlich gar keine Noten.
Nö.
Ja.
Also es würde mir nie einfallen, jetzt irgendwie, keine Ahnung. Also
Bob Marley?
Ja, interessiert mich nicht, was das für Noten sind. So. Also das ist, da geht es dann um Klang und um Experience, um andere Zugänge. Ja. Aber es schadet nicht.
Aber es ist vielleicht auch mal ein wichtiges Thema, ne? Also Bob Marley oder irgendwie eine bestimmte Reggae-Art halt vielleicht was anderes als Wagner, Beethoven oder so. Also vielleicht liegt
es
auch
trotzdem
echt so ein bisschen an der Art der Musik.
Ich habe es mir aber trotzdem, und das fand ich eigentlich ganz spannend, wo du gerade von Bob Marley sprichst, so, ich habe es mir trotzdem auch mal angesehen in meiner Diss, by the way. Also was da musikalisch passiert.
Das wird ja auch viel gemacht. Also gerade in der Popmusikwissenschaft ist ja die Diskussion, brauchen wir Notation und so, eine ganz große. Und ganz, ganz viele Leute transkribieren dann auch Stücke, um quasi auf der Noten Grundlage der eigenen Transkription oftmals, also gar nicht eine offizielle Transkription, die veröffentlicht wurde, dann wiederum eine Analyse im Stile einer klassischen Werkanalyse durchzuführen.
Na, ich habe ja, das ist ein gutes Beispiel, um das mal, ja, es ist ein gutes Beispiel, Punkt. Ja. Beim Reggae ist es ja so, dass du ja diesen Offbeat hast und du hast ja dann eine relativ freigelöste Basslinie. Das heißt, wenn du jetzt Reggae hörst, dann, dann ist das, kommt das immer sehr schwebend rüber. Ne? Du hast diesen Offbeat und du hast eine relativ freie Basslinie. Und wenn du jetzt dieses Klangerlebnis des Reggies dir anhörst, dann stellst du dir die Frage, warum ist das eigentlich so cool? Warum ist es so schwebend? Warum ist es so sphärenhaft? Warum ist es halt Reggae? Warum ist Reggae? Warum klingt Reggae wie Reggae?
Ich würde mich da fragen, warum es in meinen Ohren so schrecklich klingt, weil Reggae Reggae ist die einzige Musikrichtung, die ich benennen kann. Ich glaube, ja, tatsächlich wirklich die einzige, die ich unerträglich finde. Ich kann mir Reggae nicht anhören. Ich
finde Schlager besser als Reggae.
Ja, ich werde für einen Schlager. Stefan. Es gibt in jeder Musikrichtung für mich gute Songs oder gute Interpreten. Aber Reggae, ich kann das einfach
aber
nicht.
Aber es ist interessant.
Ich weiß nicht, woran das liegt.
Na, kann ich dir sagen.
Okay.
Das liegt einfach daran, dass du, nein.
dass du ignorant bist.
Ja, genau. Das liegt einfach daran, dass du so ignorant bist, weißt du? Aber genau dafür ist ja dann auch Analyse da, Musikwissenschaft da, zu sagen, so, weißt du, wenn du keinen Puls auf der Eins hast, was du ja beim Reggae sozusagen nicht hast, und dadurch entsteht ja so ein schwebender Charakter, dass du weder die Gitarre, noch der Rhythmus, noch der Bass, also die gesamte Rhythm Section ist nicht auf der Eins. Vielleicht Bob Marley, aber nur wenn du Pech hast. Oder andere Reggae-Künstler. Ja. Und offenbar ist sozusagen die Tatsache, das können wir dann weiterreichen, Stefan, an den Musikpsychologen. die Tatsache, dass du sozusagen keinen rhythmischen Impuls auf der ersten Zählzeit dieses Stücks hast, scheint in dir einen Unbehagen auszulösen, sage ich mal.
Und das ist jetzt eine musikpsychologische Analyse.
Also zumindest hat ja gesagt, es gefällt ihm nicht. Also sozusagen, ne? Also
es kann natürlich auch an musikalischer Sozialisation liegen. Auch? Vielleicht hast du, weiß ich nicht, im alternativen Jugendzentrum, in dem du früher warst, da waren die Leute, die Reggae gehört haben, irgendwie immer so die, mit denen du nichts am Hut haben wolltest. Vielleicht gibt es deswegen negative Assoziationen oder aus anderen Gründen.
Das kann
beides
gut sein, aber das mit der Eins klingt auf jeden Fall für mich logisch.
Ich finde das eine richtig schöne
Beschreibung. Ja, dann, wenn wir schon bei musikalischen Vorlieben sind, dann finde ich es ganz spannend.
Warum Stefan ein Metal-Fan ist.
Genau, warum bin ich ein Metal-Fan? Ja, ich hör viel Musik, nicht nur Metal, aber Metal ist schon so Herzensmusik für mich. Und da finde ich es ganz spannend. Es gibt ja Musik, können wir auch ein Berliner Beispiel nennen, die Einstürzende Neubauten zum Beispiel. Das sind ja alles Musikrichtungen, also ne, Punk oder Noise oder eben Metal, wo Menschen, sogar die das hören, dann sagen, ja, man musste sich dran gewöhnen. Was hat es denn damit auf sich? Also gibt es, oder muss man sich an Musik gewöhnen? Hat das mit Sozialisation was zu tun? Also warum finden manche Menschen einfach Metal, was ich sehr verständlich finden würde, wenn es aber für die sehr krachig und müllig klingt? Und warum geht das manchen Menschen gut ins Ohr rein? Ich meine,
das hat
nur die gleiche Frage mit Reggae, nur umgekehrt.
Ich denke, das hat sehr viel mit musikalischer Sozialisation zu tun. Womit wächst man auf? Was für Tonsysteme prägen einen relativ früh, was für Skalen empfindet man dann irgendwie als normal, was für Musik empfindet man als normal, und das ist dann wahrscheinlich vor allem verbunden mit dem Zusammenspiel zwischen Erwartungshaltung und dann Erfüllung oder Nichterfüllung der Erwartung, ja, also wenn du auf ein Metal-Konzert gehst, dann weißt du in der Regel, was dich erwartet, und dann gehst du auch davon aus, dass das abgeliefert wird, was du erwartest. Und da zählt dann ja mehr zu als nur die Musik. Da zählt ein ganzer sozialer Kontext mit dazu. Mhm. Da kommt es darauf an, irgendwie, an welchem Tag, an welchem Ort findet das statt. Wie viel Bier hast du vorher getrunken? Bist du irgendwie mit deiner Gang unterwegs? Ist das so ein Gruppending? Wie teuer war die Karte? Macht auch was aus hinsichtlich der Erwartungshaltung.
Wer steht neben dir?
Wie lange hast du auf dieses Konzert dich gefreut, oder war das irgendwie so ein spontanes Ding? Also da spielt ganz viel mit rein. Und die Musik, die du dann da hörst, die ist vielleicht auf dem Konzert total cool, weil es ein tolles Setting ist und das deine Erwartung erfüllt. Wenn du aber denkst, oh, ich gehe mal irgendwie am Wochenende schick mit Schwiegereltern aus und ich gehe in die Philharmonie und da steht dann die Metalband auf der Bühne und spielt das gleiche Zeugs, wird leider wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich konstruiere das mal als ein Extrembeispiel. dann wärst du vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil deine Erwartung eigentlich war, dass du zu einem entspannten Konzert gehst, hast dich vielleicht schick gemacht und irgendwie ein Hemd angezogen.
Wann ist die Philharmonie entspannt? Ich komme da immer schweißnass gebadet raus.
Das liegt an der schlechten Klimatisierung.
Ja, auch.
Mit Fieber.
Ja, nee, weil ich bin ja auch so ein bisschen...
Du gehst dann zu den interessanteren Sachen.
Zu den krassen Klassik-Nerd-Sachen, ja. Und dann unterhalte ich mich über die Interpretation.
Genau, und auch da hängt es zusammen mit deiner Erwartungshaltung. Ne? Also da gehst du dann nicht hin mit der Erwartung, oh, ich mache jetzt einen Abend easy listening.
Nein.
Was wäre denn eine krasse Klassik-Nerd-Sache?
Na, also was heißt...
Ein Beispiel für die nicht so expensive.
Nein, aber also ich muss ganz kurz nochmal bei Scene einhaken. Also, und es liegt natürlich Stefan auch, also zu den Erwartungshaltungen kommt natürlich dann auch der Kontext, in dem diese Musik gemacht wurde. Also wir haben, wenn es um Noise geht oder um Krach geht oder wenn es im weitesten Sinne, kannst du die Debatte ja 100 Jahre zurückschieben, dann bist du bei 12 Tonen bei Atonalität. So. Und wenn du die Sachen 70 Jahre zurückschiebst, bist du bei Adorno, der sagt, es darf kein Durklang mehr nach Auschwitz erklingen. Also im Endeffekt hast du dann was Artifizielles, und wenn es jetzt um Punk und um Noise geht, um einstürzende Neubauten, über Throbbing Grizzly haben wir ja auch gesprochen, zum Beispiel diese Industrial-Szene, alles, dann hast du ja da sozusagen, die Idee ist es ja, Krach zu erzeugen. Und das geht dann mit deinen Gehörgewohnheiten natürlich einher. Also das fängt beim Metal-Konzert an, geht halt bis zu einem neuen Musikfestival, dass du da natürlich etwas anderes erwartest. Wenn du jetzt auf einem neuen Musikfestival wiederum irgendwie ein Mozart-Stück spielen würde, ist eine Mozart-Serenade, dann würden auch alle sagen, was ist denn das für ein Scheiß hier?
Ja, dafür bin ich nicht gekommen.
Da bin ich jetzt hier nicht hergekommen. So, ne? Also diesen Kontext muss man halt immer sozusagen mitdenken.
Und
so.
Bestimmte Klänge etablieren sich dann auch, also auch im größeren Kreis. Irgendwie viele Sachen, die vor 200 Jahren vielleicht gewagt gewesen wären in klassischer Musik, die wirken heute für uns total normal, beziehungsweise eigentlich schon altbacken. Und auch bei wenn wir den Sacre irgendwie heutzutage hören, da ist nichts mehr mit Prügelei im Konzertsaal und so weiter.
Genau, und jetzt hast du die Frage gestellt, was ist eine Nerd-Sache, Rebecca?
Eine Klassik.
Ein Klassikbereich. Also der klassische Bereich ist ja so, dass wir da sehr viel über Artist und Repertoire reden. Das heißt, das Repertoire ist im Endeffekt eigentlich immer dasselbe. Dementsprechend öffnet sich hier ein neues Parameter der Interpretation. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Tschaikowskis 5. Symphonie, so, da habe ich jetzt eine Einspielung zu Hause von Karajan und eben eine Einspielung zu Hause von Karl Böhm, und ich weiß nicht, wie Andries Nelsons das macht, und dann gehe ich in die Philharmonie und sage, ich möchte jetzt aber hören, wie Kirill Petrenko Tschaikowski 5 einspielt. Und ich möchte die Philharmoniker hören. Mhm. So, ne? Also ich möchte das sozusagen erleben. Und dann gehe ich mit der Erwartungshaltung da rein, dass ich jeden Ton von Tschaikowski 5. Symphonie kenne und mich letztlich einzig und allein auf die Interpretation der musikalischen Parameter, also die Tempi, den Rhythmus, die ganze Art und Weise, wie Petrenko die jeweiligen Klangfacetten ausstaffiert. Ich möchte Stefan Dohr hören, der das beste Hornist der Welt, der Philharmoniker, wie er das Hornsolo im zweiten Satz spielt. So, ne? Und das ist dann natürlich, aber wenn du jetzt da reingehst und du kennst keine Tschaikowski 5. Symphonien von jemand anders, und du kennst keine anderen Hornisten außer Stefan Dohr. Ne? Also das beinhaltet, also da braucht man Zeit und Geld, dass man sich da ein gewisses Repertoire aufbaut. Und dann hat man natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung. So ist es halt bei mir. Ich war lange Zeit, bevor ich Kinder bekam, war ich Cineast. Jetzt habe ich leider keine Zeit mehr dafür. War relativ häufig im Kino. 2-3 Mal die Woche. Und habe ich es mir sozusagen angemaßt, ab einem gewissen Zeitpunkt X, mir ein Urteil zu fällen, weil ich einfach viel Filme gesehen habe. Und wenn das dann aber weg ist, jetzt war ich, keine Ahnung, 5 Jahre nicht mehr im Kino, jetzt will ich mir einen Kinofilm ansehen und denke ich mir so, ja, das ist schön.
Das war ganz unterhaltsam.
Du hast keinen Vergleich mehr.
Ich habe keinen Vergleich mehr.
Wobei wir hier jetzt natürlich sagen müssen, dass wir so ein bisschen unterscheiden müssen zwischen dir als Konzertbesucher und dir als Musikwissenschaftler. Weil
das kommt
wir
auch
als
noch dazu.
Musikwissenschaftler in der Regel halt beziehungsweise dann wären wir im Bereich der Ästhetik,
ja,
aber in der Regel ja nicht bewerten. Also ja, das, was wir in unseren Büchern machen, ich weiß nicht, wie das in deinem Globalisierungsbuch ist, ob du es so durchziehst, du schreibst eigentlich nirgendwo so, das ist
gar nicht
ein gutes Lied, das ist ein schlechtes Lied,
nein, nein,
sondern wir nehmen Musik als Forschungsgegenstand. Und so wie ein Physiker ja auch nicht sagt, das ist ein gutes Teilchen und das ist ein schlechtes Teilchen,
ganz genau,
nehmen wir uns das als Forschungsgegenstand vor.
Ja.
Und es gibt dann natürlich den Bereich der Ästhetik, haben wir eine schöne Folge mit dem Philosophen Daniel Martin Feige gemacht,
ja,
was dann schon wiederum aber auch zeigt, der Bereich Musikästhetik hat dann große Überschneidungen, ja, mit Philosophie, mit anderen ästhetischen Bereichen und ist nicht primäres Ziel von Musikwissenschaft.
Gar nicht, das ist jetzt, wie gesagt, das war jetzt die Frage, zielte jetzt wirklich nicht als Musikwissenschaftler ab, wobei auch da ich mich, also ich kann sagen, es gefällt mir. Also ich kann mein Musikwissenschaft, ich kann ein wissenschaftliches Urteil von einem ästhetischen Urteil trennen.
Genau, ich auch.
Also ich kann sagen, ja, das finde ich geil, ist aber eigentlich nichts Hochwertiges. So.
Ja, nicht gut gemacht.
Ich kann mich aber auch genauso hinstellen und sagen, das ist total die super Idee, das ist kompositionstechnisch, genrespezifisch, hochwertig, ästhetisch zu bewerten. Aber ich find's kacke. So, also das kann ich auch machen, ne?
Ich bin nochmal bei der Erwartungshaltung, weil ich find's sehr spannend, dass was alles für Erwartungen an Konzerten jeglicher Art ja dranhängen. Also allein bis zum Ticketpreis oder mit wem geht man hin oder wie viel Bier trinkt man, was wird überhaupt getrunken und so weiter. Natürlich spielt das alles mit rein in diese Vorliebe, die man dann entwickelt. Aber das war jetzt ziemlich stark von euch betont auch mal wieder, die Erwartungshaltung. Ich würde dann aber nochmal zurück zu der Frage gehen oder nochmal, vielleicht würde ich es mir jetzt so erklären, nach dem, was ihr gesagt habt, dass diese Vorliebe für gewisse Musiken, für gewisse Genres oder irgendwie Interpreten oder was auch immer oder Stilrichtung, dass die dann ja schon durch die Sozialisation vorgegeben wird. Mit was für Leuten habe ich auf dem Schulhof rumgehangen und waren das eben dann die Punker oder eben die Leute, die Britney Spears gehört haben? Und dass dann so eine Art Gewöhnungsprozess einsetzt und sich daraus eine Erwartungshaltung ergeben kann, die man dann hat, wenn man sich auf Britney pusht irgendwie von wegen, oh, in 5 Wochen gehen wir zu Britney in die größte Frankfurter Halle und dann ist es vielleicht gar nicht so gut, aber man wird sich das niemals eingestehen oder so. Also so, das sind so diese Mechanismen, die ich jetzt da rausgehört habe bei euch.
Und da bist du ja quasi in Mikromilieus schon drin, wenn du sagst, es geht um diese Schulhofmilieus. Das ist ja trotzdem immerhin noch alles Musik, die sich irgendwie, die sich auf eine Pop-Tradition irgendwie berufen kann, die alle mit westlichen Skalen und Harmonien und so weiter arbeiten, mit ähnlichen Rhythmen, mit ähnlichen Gesangstraditionen. Das ist ja schon eine sehr feine Zergliederung, die du da vornimmst. Eine, die sich halt an Subkulturmilieus teilweise orientiert. Und es setzt natürlich aber schon viel, viel früher an. Also es geht schon tatsächlich im Mutterleib teilweise los, dass du halt eben hörst, was für Musik außerhalb des Bauches gespielt wird. Und auch dort geht's schon los, dass Kinder sich daran gewöhnen und Geborene sich daran gewöhnen. Und nach der Geburt setzt das Ganze dann noch weiter fort. Und naja, du wirst dann wahrscheinlich als jemand, der halt in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, südostasiatische Gamelan-Musik ganz komisch finden. Und zwar nicht nur, weil du damit nicht aufgewachsen bist und wenig Berührung hattest, sondern dann eben auch zu einem gewissen Punkt, weil die Skalen, die Tonleitern, die Instrumente für dich auch dann ab einem gewissen Punkt schief klingen. Und das ist tatsächlich dann auch eine Form von Gewöhnung, die im Gehirn so tief verankert ist, dass es ganz schwierig ist, davon wegzukommen. Also wir sind so sehr auf die wohltemperierte Stimmung in Europa getrimmt, dass halt Tonsysteme, die darüber hinausgehen, die mit anderen oder feineren Intervallen arbeiten, für uns vielfach schief klingen. Und das ist sehr schwer, dann auch ab einem gewissen Alter sich in solche Musiken reinzuhören, weil da unser Gehirn auch einfach nicht mehr anpassungsfähig genug ist.
Und man kriegt das ja auch einfach nicht mit, ne? Also ich habe mal an der Musikhochschule gearbeitet, an der Hochschule für Künste in Bremen und war dann relativ am Anfang mal bei so einem neue Musikflöten-Konzert.
Ja.
Und ich war schon so, ich hatte damit halt vorher einfach überhaupt keine Berührungspunkte und fand das aber mega spannend, weil an so einer Musikhochschule sind ja ständig irgendwie Konzerte, einfach Abschlusskonzerte, hast nicht gesehen, Konzerte, irgendwelche Kombos, die da auftreten. Und ich habe da so viel anderes für mich total Ungewohntes gehört und war am Anfang, ich saß da drin und dachte mir so, um Gottes Willen, wo bin ich hier gelandet? Da war irgendwie so ein ganz berühmter italienischer Flötenspieler, der irgendwie in diesem neuen Musikbereich ja total gefragt war, aber ich habe da wirklich vorher mich nie mit auseinandergesetzt. Und es hat aber tatsächlich so über den Verlauf, den ich da gearbeitet habe, halt schon so eine Gewöhnung irgendwie eingesetzt. Und vor allem auch wieder dieser Vergleich mit Literaturwissenschaft. Es gibt ja Romane und Texte, die man nicht einfach zum Spaß so Beach-Read-mäßig lesen würde, sondern die super widerständig sind und irgendwie ganz kompliziert oder auch so expressionistische Literatur, wo du irgendwie gar keine richtigen Sätze teilweise mehr hast oder so. Und ich finde halt, ich konnte halt super gut nachvollziehen, warum man sich auch musikwissenschaftlich mit sowas auseinandersetzt, weil es natürlich auch ein bisschen spannender ist, als sich immer nur mit wohltemperierten Dingen auseinanderzusetzen. Also finde ich jetzt für die wissenschaftliche Auseinandersetzung.
Ja. Ich meine, teilweise geht es dann auch, wenn wir im Bereich neuer Musik sind, ja nicht mal darum, dass es Musik ist, die man wo das primäre Ziel ist, dass es Spaß macht, die zu hören. Also wenn wir über serielle Musik reden oder so, die Idee ist eigentlich das, was das Interessante ist an der Musik und wie das Zeugs nachher klingt, ist eigentlich schon fast irrelevant.
Ja.
Oder heutzutage Musik, die dann irgendwie von Computern auf Basis von Algorithmen komponiert wird.
La Polar, also das ist eine ganz andere Form, das ist halt sehr artifiziell. Aber natürlich besitzt man als Musikwissenschaftler, und das macht die Musikwissenschaft dann auch aus, besitzt man dann hier und da natürlich schon irgendwie, ja, wie hast du es genannt, Nerdwissen, oder ich sage Nerdwissen dazu, aber dass man natürlich auch einfach Dinge weiß und dass dieses Wissen gespeist natürlich dann im weitesten Sinne dich und deine Art und Weise, wie du mit diesem Musikstück umgehst, verändert.
Ja, und ich hoffe, dass wir auch eine gewisse Kompetenz mitbringen, uns in Musik, die uns unbekannt ist, weiterhin reinzuhören. Also, das
weil
heißt
wir methodisch nicht, geschult sind, genau. Natürlich, weil wir wissen, damit umzugehen und einfach auch das Rüstzeug dann an der Uni an die Hand bekommen.
Genau, und ich würde schon behaupten, vielleicht hören wir dann bestimmte Musik irgendwie nicht in unserer Freizeit, weil wir sagen, ja, das ist nicht das, was ich morgens zum Aufstehen gerne höre, aber wir sind in der Lage, uns reinzuhören in die Musik. Wir sind in der Lage, irgendwie diese Musik ein bisschen zu kategorisieren, zu schauen, wo kommt die her, weshalb wurde diese Musik gespielt, was ist an die Musik für soziale Kontexte geknüpft, und die Kompetenz, glaube ich, haben wir dann schon als Musikwissenschaftler. Also
klar.
Genau, und das läuft dann so ein bisschen abseits eigentlich von der ästhetischen Bewertung.
Ja, und ja, nicht.
Ja. Ja,
Punkt.
Ganz genau. Ich würde kurz eigentlich nochmal, haben wir überhaupt schon darüber gesprochen, wie ihr euch kennengelernt habt und wieso ihr überhaupt zusammengekommen und euch in einem Podcast
sehr privat, Rebecca,
vereint habt?
Nee, haben wir noch nicht drüber gesprochen, und ich glaube, die traurige Story ist, dass es gar keine Story gibt. Also wir haben das mal versucht, uns zu überlegen, nachzuvollziehen, woher wir uns kennen, und ich kann es nicht nachvollziehen.
Wir sind sehr konzeptlos unterwegs. Wir haben uns bestimmt einfach, also, ich bin ja ein bisschen älter als der Scene.
Genau.
Und es gab mal vor einer ganzen Weile, vor ungefähr 10 Jahren, gab es mal eine sogenannte Forschungsgruppe, die hieß BEAM.
Die gibt's immer noch.
Die gibt's immer noch, aber die ist ein bisschen weniger
anderes
geworden.
Anderes Konzept geworden. Corona hat's
hat's also auch hart und gebeutet. Das waren sozusagen, das war so ein Auffangbecken für unterschiedliche interdisziplinäre, unterschiedliche Musikwissenschaftler, auch Musikethnologen, Anthropologen, auch international war das eine Anlaufstelle, dass wenn jemand ich habe das manchmal als Loge bezeichnet. Also es war sozusagen eine unabhängige Forschungsgruppe, Punkt, in Berlin, wo sich Musikwissenschaftler getroffen haben und miteinander diskutiert haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Genau. Mit einem großen Fokus auf
international.
Ethnologie und Anthropologie. Weil BEAM steht für Berlin Ethnomusicology and Anthropology of Music.
Genau. Und weil ja der musikwissenschaftliche Zirkel sehr klein ist, haben wir uns dort einfach mal getroffen.
Wahrscheinlich sind wir uns da mal über den Weg gelaufen.
Also jeder Musikwissenschaftler in Berlin trifft sich eigentlich irgendwie einmal im Leben, mindestens. Und dann wiederum war es so, dass wir uns 2017 im November auf einer Tagung in Hildesheim getroffen haben.
Dezember, glaube ich sogar.
Dezember
sogar. Jahresende auf jeden Fall. Ja.
Und wir waren schon durchaus angeheitert, glaube ich. Also jetzt alkoholtechnisch betrachtet.
Also ich erinnere mich an Rotwein.
Ja, viel. Und dann hat Zin irgendwann zu mir gesagt, es war wirklich schon recht spät, ey Daniel, es gibt gar keinen musikwissenschaftlichen Podcast deutschsprachig in Deutschland, also deutschen Podcast. Wollen wir das einfach mal machen? Wollen wir mal einen Podcast aufnehmen? Du kannst doch reden und so, ist noch irgendwie lustig, lass mal machen. Und ich stand da und sagte, ja, das ist doch mal eine Idee. Und dann wie gesagt, wir kannten uns flüchtig vorher. Das war 2017.
2017.
Und dann haben wir halt irgendwie uns nochmal zusammen telefoniert und haben gesagt, ey, weißt du was, wir setzen uns jetzt mal 18 hin, wir haben das Equipment und wir nehmen jetzt einfach mal auf und gucken einfach mal, was passiert.
Und dann haben wir uns im Sommer 2018 ja. irgendwie getroffen und haben
4 Folgen oder so aufgenommen.
Genau, einfach mal geguckt, funktioniert das für uns?
Genau.
Wie richtet man das am besten ein? Wir haben auch mit so Sachen wie mit unterschiedlichen Mikrofonen rumexperimentiert. Genau. Also wirklich learning by doing. Haben die Sachen dann nochmal knapp ein halbes Jahr liegen lassen
genau.
und in der Zeit aber schon so ein bisschen die Infrastruktur dahinter vorbereitet,
genau.
zusammen mit unserem Webmaster auch, weil das dann natürlich bedeutet, man braucht eine Homepage und so weiter und da gibt es definitiv Leute, die das besser können als
genau.
wir und sind dann im Januar 2019 mit Musikgespräch an den Start gegangen. Seitdem haben wir jeden Monat eine Folge
rausgebracht. Genau, das hat auch einfach zwischen uns dann irgendwie so ganz gut gematcht. Also wir sind da eigentlich, also ich bin, kann man ja mal sagen, wir sind da sehr gut eingespielt, haben ja. da auch jetzt gar nicht so großes Konfliktpotenzial. Also das geht eigentlich bei uns immer relativ schnell. Ja, mach du mal das, ich mach das. Und ja, seitdem läuft das. Ende
und
der Geschichte.
Läuft und läuft
und läuft.
Wenn man, weil der Podcast ja jetzt ja schon so lange läuft, was sind denn Folgen, mit denen man am besten da so einsteigen kann? Also ich meine, wahrscheinlich bietet sich relativ gut an, die habe ich nämlich auch zuerst angeklickt, die Was ist Musikwissenschaft-Folge, aber vielleicht habt ihr noch andere Tipps.
Ich habe natürlich direkt mit der Reggae-Folge angefangen, weil ich
die werde ich meiden.
Reggae sozialisiert wurde, schon im Mutterleib. Meine Mutter, großer Reggae-Fan, hat auch mal eine Reggae-Band gemanagt.
Aber ihr kommt klar miteinander, du und Stefan jetzt, meine ich. Wo ihr
ja.
diesen Reggae-Disput
wir waren noch nie zusammen auf Konzerten, glaube ich, oder?
Nein.
Ah, ja. Wir waren noch nur einmal zusammen im Kino. Also, aber Filmgeschmack ist, glaube ich, eher das, worauf wir uns einigen
okay.
können, als jetzt
Musikgeschmack. Es gibt dieses schöne Lied von Frau Doktor, Ska-Band aus Wiesbaden, die sagt, aber manche sagen, hey, es gibt doch irgendwie, es gibt doch nicht nur Rock'n'Roll und Reggae. Und die Antwort ist dann, ja, aber warum eigentlich nicht? Du siehst das zu eng. Also Rock'n'Roll und Reggae reicht mir völlig aus.
Ja.
Ab und zu mal Tchaikovsky-Film.
Was war die Frage nochmal?
Ja, Entschuldigung, ja.
Gab's eine Frage?
Welche Folgen man,
ach so, ja,
welche Folgen? Man anhören sollte für den Einstieg.
Wir
oh.
haben
schon
Musikwissenschaften genannt, deswegen steht ihr in den Shownotes. Ja. Und dann
das,
haben wir
also die Punkrock-Folge habe ich mir noch
genau.
angehört.
Also ganz ehrlich, ich glaube, wir haben so Favorites hier und da, aber im Grunde genommen versuchen wir ja die Themen wirklich so aufzubauen, dass du das anklicken sollst, was dich halt interessiert.
Ja. ja. Also wir können dann vielleicht sagen, welche Folgen spaßig waren bei der Aufzeichnung. Also die Gustav Mahler-Folge beispielsweise
die mag ich auch sehr,
war enorm spaßig. Eine ganz frühe Folge. Auch noch so ein bisschen rougher und so.
Ich fand die Orgelfolge auch ganz lustig.
Das stimmt. Also es sind dann manchmal auch die Themen, zu denen man selber irgendwie wenig Ahnung hat, die
ja.
ganz lustig sind. So wie die Orgelfolge. Wir haben beide keinen Plan von Orgel.
Genau.
Oder manchmal halt eben auch die vermeintlich ernsten Themen, wie irgendwie Gustav Mahler. Ich find's aber auch immer schön, wenn wir Gäste haben. Also
ja.
die Saxophon-Folge mit Asia Fateye war total toll.
Ja, fast eigentlich auch alle Gäste. Ich mochte Christoph Drescher, wie er über das, wie macht man, also wie organisiert man ein Musikfestival gesprochen hat. Das hat Spaß gemacht, mit Daniel Martin Feige
ja.
zu sprechen. Es war
genau.
schön, dass Carsten da war. Chanukka.
Ah, Carsten Troike.
Ja, ja, ja,
ja,
das war auch lustig.
Ja, ja.
Auch ein ganz anderer Blickwinkel.
Ja. Was auch immer spaßig ist oder was wir bislang nur einmal gemacht haben, ist eine Live-Aufzeichnung. Also wir haben mal im Wedding in einer Bar eine Aufzeichnung gemacht, Musik und Bier. Ich weiß nicht, ob die Folge als solche irgendwie sonderlich gut und informativ ist, aber das hat enorm viel Spaß gemacht, vor Publikum das zu machen, auch mit zwei Gästen
ja,
und
ja.
Das gibt nochmal eine andere Atmosphäre. Und ab 2020 war das wegen Corona dann aber durch das Thema und sowas braucht ja auch ein paar Monate Vorlaufzeit, um das zu planen und deswegen gab es jetzt 2020, 21 und 22 bislang keinen Live-Podcast. Mal gucken,
ja.
ob wir nächstes Jahr mal wieder
es
was
ist auch
machen.
Immer so ein bisschen die Frage, es war natürlich irgendwie lustig.
Ist viel Aufwand.
Ja, ist viel Aufwand und war ja eher so ein Geschenk an unsere Fans.
Genau. War auch cool.
Ja.
Habt ihr schon mal was mit KI-Musik und sowas gemacht? Das weiß ich jetzt
Jein.
Nicht vom
Jein. Also das ganz aktuelle Musikgespräch, das
ja.
ist quasi ein langes Interview, was wir führen mit einer Komponistin und Pianistin, Claudia Birkholz heißt die. Auch in Bremen.
Ja, ich kenne den Namen.
Ja.
Genau, die macht so, arbeitet mit KI ja. teilweise und ist da so im neuen Musikbereich unterwegs. Ansonsten haben wir da konkret noch nichts so gemacht. Man muss dann natürlich auch immer gucken, und das finde ich auch ganz spannend bei Musikwissenschaft, was für Sachen sind anschlussfähig im wissenschaftlichen Diskurs. Und der wissenschaftliche Diskurs spiegelt nicht immer zwangsläufig die Entwicklung auf den Konzertplänen wieder.
Wir haben ja, unser Podcast besteht ja auch immer aus einer Playlist und vor allen Dingen immer aus einer Literaturliste. Also wir haben eigentlich immer eine Literaturschau und wir versuchen, abgesehen mal von unserem Geschwafel, da eigentlich auch immer eine wissenschaftliche Darreichung zu geben. Also die Idee ist das natürlich schon so, dass vielleicht ein Student, wenn wir jetzt bei Gustav Mahler bleiben, Studentin, Student sich halt irgendwie Gustav Mahler eine Hausarbeit schreiben muss oder etc. und dann mal in unseren Podcast reinhört, weil er da vielleicht auch dann irgendwie meine Meinung hat, welche Literatur ist gut, welche kann man lesen. Ich erinnere mich, dass wir den Wikipedia-Artikel zu Gustav Mahler ziemlich zerrissen haben.
Ja.
Weil er halt wirklich Schrott war.
Ja, mit Klischees auch spielt.
Ja, ja, genau. Und, ne? Und also das ist dann schon so die Idee. Also die Idee ist schon so, Rebecca, wenn du auf Reggae stehst.
Kann auf, also ich höre das auch gar nicht so oft und aktiv, aber ich habe das halt mein Leben lang einfach super viel gehört und deswegen ist das für mich so total, ne, so ein...
Ja, genau, dass wir dir da einfach dann auch vielleicht irgendwie eine Darreichung bieten, dass du da vielleicht was mitnimmst.
Ihr habt jetzt schon Literatur erwähnt, das ist natürlich eine perfekte Überleitung zum Ende des Podcasts eigentlich. Wir haben jetzt zweierlei Fragen noch und erstmal die Frage, was würdet ihr empfehlen, wenn man noch etwas lesen will über Musikwissenschaft? Gibt es da tolle Bücher zum Einstieg? Und ja, unsere letzte Frage hebe ich noch auf, aber das wäre erstmal die vorletzte Frage.
Also ich würde auf jeden Fall auf die Literaturliste verweisen, die wir unter unserer Folge Was ist Musikwissenschaft verlinkt haben, weil wir da unterschiedliche Einführungsbücher auch so ein bisschen bewerten, miteinander vergleichen auch, weil es gibt natürlich manche Einführungen in Musikwissenschaft, die mittlerweile in der x-ten Auflage erschienen sind, eine gewisse Tradition mit sich bringen, das Fach auch geprägt haben, vor allem in Deutschland. Und gleichzeitig gibt es dann auch neue Einführungen, die dann mal versuchen, einen alternativen Blick auf das Fach zu werfen und vielleicht Sachen zu beleuchten, die dann in diesen etablierten Sachen noch nicht drinstehen.
Die Compendien zum Beispiel finde ich eigentlich immer ganz
praktisch. Stimmt, die Compendien Musikwissenschaft sind gut, von der Gesellschaft für Musikforschung herausgegeben. Ansonsten, ich überlege gerade, ob ich ein cooles Buch kenne, wo ich sage, das lest mal, aber das ist mehr so ein Outsider-Ding, es kam kürzlich ein Buch heraus, Alien Listening, was sich damit auseinandersetzt, wie denn Außerirdische, sofern es sie gibt, Musik hören würden, was für Bedingungen erfüllt sein müssten, damit Außerirdische überhaupt Musik als irgendwie was Ästhetisches, was Menschliches, etwas Künstliches erkennen könnten. Mhm. Und es geht dann vielfach auch in den Bereich Astrobiologie mit hinein. Das ist, glaube ich, was ich mal droppen würde, um so ein bisschen Verwirrung auch zu stiften, beziehungsweise mal anzudeuten, wie breit dieses Fach eigentlich ist.
Kannst auch mit Adorno anfangen, Philosophie der neuen Musik, wenn du schon bei Deep bist.
Das stimmt, wobei Adorno so etabliert ist mittlerweile, dass ist keine Irritation mehr, die dadurch geschaffen wird.
Nein, aber
also für nicht wissenschaftlich gebildete Menschen.
Ja, man muss immer hart einsteigen, dann wird's leichter.
Ja. Ich habe auch Adorno im ersten Semester.
Ja, gleich ich auch.
Bei Christian Kaden studiert und
zack. Ja, immer gleich erstmal Adorno Kulturindustrie, zack, bumm. Ja. Dann bist du erstmal schon auch gebrandet für den Rest deines Lebens.
Ja. Danach kann es nur leichter werden.
Wir waren immer in der Sophienstraße noch bei den Kulturwissenschaften früher.
Ja, ist cool, ja.
Und also gibt's nicht mehr den Standort jetzt, oder zumindest nicht mehr als Standort dafür. Und da hing auf Toilette, war so mit Edding draufgeschrieben, es gibt nur einen Grund, Wiesengrund.
Ja,
also der Theodor W. Adornos W. steht für Wiesengrund.
Gut. Ja. Wir hatten ja an der FU. Also vor allem die Soziologen waren natürlich da sehr, sehr, hat er natürlich dann immer so ein bisschen den Geist, so, ne? Ich habe einfach immer Altvater noch irgendwie im OSI gehört und habe so Sozialstruktur und Lebenswelt im Henry-Ford-Bau und das hatte natürlich dann so, also Garistraße 55, wenn du da halt in so ein feministisches Seminar gegangen bist, da musstest du ein Kettenhemd anziehen, ne? Das war halt noch ganz deep Soziologie, FU, also volle Suppe.
Ja, glaube ich, linke Uni.
Ja, hat richtig Spaß gemacht.
Gute Zeiten.
Ja.
Unsere berühmte letzte Frage. Was habt ihr denn zuletzt gelesen?
Wo ich gerade dran, geht es um Fachliteratur oder geht es um Privatlesen?
Kann man beantworten,
wie ihr möchtet.
Printmedien oder Internet?
Wie ihr möchtet.
Kann alles sein.
Also, wenn ich zurückdenke.
Rebeccas E-Mail mit dem Link.
Ja.
Das ist schon sehr früh geschickt, vor Wochen.
Die habe ich nicht gelesen. Ich habe nur gesehen, da ist ein Link, das muss die E-Mail sein und draufgeklickt vorhin. Ich bin gerade dabei, zum zweiten Mal von Frank Goosen Liegen lernen zu lesen. Ich habe erst irgendwie nach knapp 100 Seiten gemerkt, dass ich es wahrscheinlich schon mal gelesen habe, weil es mir bekannt vorkam.
Das ist immer richtig lustig, wenn einem das passiert.
Und davor habe ich ein Buch angefangen und das dann aber beiseite gelegt, weil ich gemerkt habe, dass ich gerade übersättigt bin mit Fachliteratur. Und ich hatte quasi privat noch ein Buch über ägyptische Musik lesen wollen, was ich dann auch nach so knapp, weiß nicht, 50 Seiten beiseite gelegt habe und gedacht habe, okay, ziehen. Es ist Sommer, es ist heiß, du darfst in deiner Freizeit auch mal was
essen. Ist doch mal ein Zitroneneis.
Kostet das? Und so weiter. Genau, und dann habe ich gedacht, für die Freizeit gerne dann auch ein Freizeitbuch. Jetzt überlege ich, Fachbuch. Also man liest ja auch immer so viele Artikel und dann liest man immer nur so halb rein.
Mhm. Also Buch hast du jetzt ja gesagt, wir haben nur gefragt, was du gelesen hast.
Naja. Nein, ich hab's jetzt auf Buch und
komm zu Potestin, du hast doch schon so viel gelesen.
Übernimm du mal. Ich lese ja auch gerne Mickey Mouse Comics. Ich habe noch meine alten Mickey Mouse Comics aus den 90ern.
Im Urlaub auch das lustige Taschenbuch mir gekauft.
Oh,
das ist witzig.
Ja, das lustige Taschenbuch habe ich mir für den Urlaub.
Pack's in die Shownotes, Rebecca. Das ist der heiße Geheimtipp.
Den neuesten Band.
Ich lese im Urlaub
840.
Auch gerne Boulevard, das finde ich immer sehr lustig.
Aber dann deutschen Boulevard?
Deutschen Boulevard im Urlaub lesen ist Hammer. Ja. So, tue ich jetzt ein bisschen Kacke mit Krieg und Corona, aber früher war das immer so geil sommerlochmäßig irgendwie so, wo Fangschieter zur Weme und so.
Ganz peinlich, ja.
Ja, okay, was habe ich als letztes gelesen? Ich habe lange drüber nachgedacht, ich hatte ja Zeit, was sie ja immer noch überlegt. Ganz aktuell, wenn man jetzt mal Nachrichten, Text, Smartphone und so weiter wegnimmt, ist die letzte Printmedie gelesen habe, war der Artikel über die neue Ausstellung der Abstraktionskunst nach dem Zweiten Weltkrieg im Museum Barberini in Potsdam. Ich habe im Journal Weltkunst den Artikel über die neue Ausstellung im Museum Barberini gelesen. Ist das jetzt ein bisschen posch?
Ja, auf das ist ein sehr guter Anfang. Hatten wir noch nie so eine
Antwort. Fandest du das empfehlenswert?
Naja, also die Weltkunst ist ja ist ja keine Werbezeitung, also die beurteilen ja, die könnten jetzt auch schreiben, das ist total scheiße, die Ausstellung. Und die waren voll des Lobes. Also es hat mich zumindest dahin geführt, dass ich gesagt habe, ich könnte Museum Barberini mal wieder vorbeischauen, wenn die da also abstrakte Kunst ist ja auch, ist ja auch nicht jedermanns Sache, ist ja spannend, aber die soll wohl sehr schön kuratiert sein. Also der Artikel hat mich eher dazu bewogen zu sagen, ich müsste mal da vorbeischauen.
Okay.
Dann hat die Person, die das geschrieben hat, alles richtig gemacht.
Alternativprogramm zur Documenta.
Genau,
die ist ja nicht so beliebt dieses Jahr.
Ja, die hat die Weltkunst dann jetzt eher auch zerrissen. Aber das ist, also ich hatte in der Tat gestern die Weltkunst in der Hand, dementsprechend ist es das, was ich als letztes gelesen habe. Ja. Full stop.
Punkt.
Ja, viele Ausstellungen hatten wir heute thematisiert. Wir haben jetzt ja schon die Marx- und die Wagner-Ausstellung gedroppt. Dann diese Ausstellung in Potsdam, wo ich meinen Namen jetzt gerade nicht mehr, so schnell merken konnte.
Google halt einfach.
Ich war letzten Samstag, war ich in zwei Ausstellungen auch. Ich hatte Besuch. Mein Cousin und meine Cousine waren da und dann.
Den muss man was bieten.
Berlin-Sachen gemacht. Dann waren wir Gedenkstätte Berliner Mauer
und
DDR-Museum noch. Und Freitag haben wir für sich Programm
gemacht. Die ganze Stadt ist
total leer. Wenn wir jetzt schon aus dem Nähkästchen plaudern, dann kann ich noch sagen, dass es eine sehr gute Ausstellung gibt zur Architektur von Akira. Das ist dieses Cyberpunk-Anime von 1988 in einem Architekturmuseum in Prenzlauer Berg. Also das kann ich auch sehr empfehlen, wenn man eben auf Architektur, also nicht, ich stehe gar nicht so sehr auf Manga und Anime, eigentlich gar nicht. Aber
auf Architektur.
Auf Cyberpunk. Und deswegen habe ich mir das angesehen und das fand ich sehr cool. Also das waren Hintergrundzeichnungen vor allem, also Architekturzeichnungen eben von der Stadt, von Neo-Tokyo.
Ja.
Also wenn ihr in Berlin seid und auf Bock auf Neo-Tokyo habt oder auf fancy Kunst-Stuff oder auf das KDW.
Ja.
Ja, und einfach mal wieder
reden gleich wir reden im Anschluss dann noch über Love, Death and Robots.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht gesehen und magst aber Cyberpunk gerne oder hast kein Netflix-Account?
Noch eine kleine Werbung. Ich habe ja auch diesen Sci-Fi-Podcast, aber wir sprechen ja vor allem Bücher und keine Serien. Ich mag keine Serien. Ich habe einen Film-Podcast und einen Literatur-Podcast, aber Serien sind bei mir außen vor.
Krass, was der alles macht, der Stefan.
Hm, umtriebig.
Stimmt.
Rebecca ist auch umtriebig. Rebecca hat auch mittlerweile zwei Podcasts. Also ich meine, habt ihr nur einen Podcast? Was ist mit euch los?
Wir haben nur einen Podcast, aber jeden Monat eine Folge. Das raubt uns schon die Zeit. Naja, und
wir müssen ja arbeiten nebenher noch.
Ja, also so gut wird der Podcasting jetzt auch nicht bezahlt.
Müssen ja Geld verdienen. Weißt du? Kommt ja auch nicht so. Also müssen ja Geld verdienen.
Ja, Rebecca und ich haben ja schon Patreon eingerichtet, wo wir dann immer so die geheimen Folgen eigentlich machen. Also wenn ihr noch nicht bei uns bei Patreon seid, dann nein, Quatsch,
wir haben kein Patreon. Nee, okay. Wir machen das alles ganz umsonst und privat und aus Spaß.
Also ihr habt jetzt eine Menge Tipps bekommen. Noch ein ganz heißer Tipp ist, dass Rebecca und mir mal wieder Bewertungen da lasst. Auf Apple Podcast zum Beispiel, auf Spotify geht es jetzt mittlerweile auch. Ihr könnt uns erreichen unter praktisch-theoretisch at uni-bielefeld.de, falls ihr irgendwie Themenvorschläge habt oder Lob und Kritik, also vor allem Lob bitte. Wir werden Musikgespräche natürlich verlinken und
Hört bei den beiden vorbei, also sehr, sehr spannende Folgen. Also es gibt bestimmt für jeden was dabei, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und wir werden euch, wie gesagt, alles Erwähnte unten verlinken.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Danke.
Danke, dass ihr
schön,
da
wart. Schön, dass ihr da wart. Auf bald.
Sehr gerne. Bis bald. Tschüssi.
Zum nächsten Mal.